Ja, einen wunderschönen guten Morgen an alle, die ich nicht gesehen habe und nicht begrüßt habe. Schön, dass Sie hier sind. Schön, dass Sie sich entschieden haben oder du dich entschieden hast, heute hierhin zu kommen und das Wort Gottes zu hören. Wir haben ja schon gesungen und viel gehört. Jesus, unser Retter. Und es ist interessant, es gibt, ich weiß nicht, ob du schon viele Gespräche mit Menschen gehabt hast, die von Gott nichts wissen oder keine Christen vielleicht sind. Und du sie fragen würdest, wer ist Jesus, was denkst du? Und dann kommt ja sehr, sehr viel zusammen. Ein guter Mann, ein Prophet, ein Revolutionär, der wirklich was geändert hat. Aber der Bibel ist es sehr, sehr wichtig, uns beizubringen, dass Jesus Christus der Retter ist. Also Jesus ist viel, teilweise das, aber ganz, ganz wichtig für die Welt, Jesus ist der Retter. Und ich möchte euch vorschlagen, heute werden wir nicht mit dem Beamer arbeiten, sondern mit der Bibel. Einfach schlag mal eure Bibel auf. Manche liegen da an der Seite. Wenn ihr keine habt, holt es euch. Es ist ein kurzes Wort, aber es ist ein schönes, wichtiges Wort, was wir wahrscheinlich alle kennen. Es steht in Lukas-Evangelium Kapitel 2. Lukas-Evangelium Kapitel 2. Eine sehr, sehr bekannte Geschichte, die wir leider nur Weihnachten hören. Viel zu selten, finde ich. Kapitel 2, ab Vers 8. Und dort steht, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde und hüteten des Nachts ihre Herde. Und sie, ein Engel des Herrn, kam zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel ihnen zu, fürchtet euch nicht. Seht, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, der Christus, der Herr ist. Danke, Jürgen. Die Bibel werden noch verteilt. Also wenn die Bibel von Jesus spricht, dann möchte sie uns sagen, Jesus ist der Retter, so wird er vorgestellt. Er sagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, es ist eine große Freude, euch widerfahren. Also wenn jemand von Rettung spricht, dann muss man doch sagen, es muss doch eine Riesengefahr sein, dass ein Retter kommt. Also die Hirten sitzen da so gemütlich bei Feuer, grillen ihre Würstchen, einer legt noch einen Fisch wahrscheinlich irgendwie oder noch irgendwas, ich weiß es nicht. Und plötzlich Licht, der Himmel geht auf, natürlich fürchten die sich und der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Und manche vielleicht würden sagen, na gut, das war schon eine pompöse Situation, aber warum ein Retter? Wovor soll er uns retten? Was ist denn los? Ich habe mir das so vorgestellt, ich fahre auf den Kaufland, auf den Parkplatz, habe gemütlich alles eingekauft, stell mal Einkäufe rein, setze ich ins Auto, mache das Licht an und plötzlich klopft einer ans Fenster und sagt, fürchte dich nicht, alles wird gut, ich habe alles da, ich rette dich. Dann würde ich schon ein bisschen komisch gucken und denken, also das einzige Problem, was nicht ich jetzt habe, sondern wahrscheinlich du jetzt hast. Also vor was soll ich mich fürchten? Es ist doch alles hier gut. Vor was willst du mich retten? Also wenn wir von Rettung sprechen, dann muss eine wirklich starke Gefahr da sein. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen von drei Jungs, die wirklich passiert ist. Von weiten, weiten Bekannten. Diese Geschichte ist vor circa 50 Jahren passiert. Drei Jungs bekamen einen Geländewagen. Der war voll getankt und der Besitzer sagte den Jungs, macht euch einen schönen Tag damit. Also das muss man nicht zweimal sagen, drei Jungs. Die haben das genutzt, die haben sich ins Auto hingesetzt und sind über Wiesen und Wälder gefahren, aber richtig Gas gegeben. Das war so ein Geländewagen, wo man richtig Spaß haben könnte. Und die sind durch Wasser, durch Schlaglöcher gefahren, durch kleine Pfützen, irgendwann durch kleine Stellen des Flusses, durch Rast. Und irgendwann kamen die an so einen kleinen See. Und nicht lange ließ die Idee auf sich warten. Einer sagte, lasst uns durch den See fahren. Also so ein Auto, der kriegt das hin. Also wir haben so einen Geländewagen, wir müssen nur genug Schwung holen. Eine doofe Idee, aber die haben es gemacht. Mit richtig viel Schwung und um die Geschichte kurz zu halten, das ist natürlich voll in die Hose gegangen. Also die sind circa Mitte vom See stecken geblieben und das Auto versucht oder ging langsam unter. Ich weiß nicht, ob jemand schon in so einer Situation war, aber so wie die erzählt haben, ist das schon furchtbar. Das ist nicht so, wie man sich das aus dem Film vorstellt. Das Auto sinkt und das blaue Wasser steigt so langsam. Es ist alles schön, sondern es ist ganz schön kompliziert und es ist sehr, sehr gefährlich. Also wenn da jemand an die Fensterscheibe geklopft hätte und hätte gesagt, fürchtet euch nicht, ich habe alles da, das wäre perfekt. Das wäre wirklich eine gute Lösung und das hätte sie echt gefreut. Also wenn die Bibel sagt, ihr Menschen, ihr braucht einen Retter, dann meint sie genau das. Sie meint, ihr sitzt so ähnlich wie in einem Auto, ihr seid umschlossen von einem Problem und ihr kommt nicht raus. Ihr braucht jemanden, der kommt und euch rettet. Ihr braucht einen Retter. Rettung wovon denn? Am Anfang des Matthäus-Evangeliums steht geschrieben, Matthäus 1, Vers 21, das können wir wieder aufschlagen, Matthäus 1, Vers 21, dort steht von Maria, und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten, und von was? Von den Sünden. Er wird das Volk von den Sünden retten. Wisst ihr, das Wort Sünden gebrauche ich in der heutigen Zeit sehr, sehr selten. Das Wort ist komplett irgendwie, verliert den Sinn. Ja, wir sagen ja sowas wie sündhaft teuer. Ah, es ist ja Sünde, das nicht zu essen. Und. Also, die Werbung hat das Ganze ein bisschen kaputt gemacht und alles Mögliche, dass das Wort überhaupt den Sinn verloren hat. Also Sünde ist nicht unbedingt eine Ansammlung von Problemen, die wir haben oder von Dingen, die wir falsch gemacht haben, das natürlich auch. Aber es ist, wenn die Bibel von Sünden spricht, dann meint sie global, dass du von Gott, dass du getrennt bist. Dass ihr gar nicht zusammenkommen könnt, weil zwischen euch etwas steht. Und Gott sagt, das ist eine Sünde. Das ist die Erbsünde, kann man auch so sagen. Es ist ein Problem, was du selber nicht wegschaffen kannst durch, ach, heute versuche ich mal gut zu sein. Das klappt nicht. Und deswegen sind wir wahrscheinlich auch so auf uns konzentriert. Manchmal böse, manchmal egoistisch, weil wir Gott nicht kennen. Wir versuchen, ihm nahe zu kommen, aber zwischen uns steht wirklich eine Wand. Und in Jesaja 59,2 wird gesagt, eure Schuld steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Versteht ihr? Das ist genau das, was er sagt. Da ist eine Riesenwand, das ist eine Sünde und du kannst zu Gott gar nicht kommen. Egal wie gut du bist, egal mit was für guten Dingen du versuchst, Gott zu erreichen, mit guten Taten, das klappt nicht. Weil die da sind und die müssen erstmal weggeräumt haben. Du kannst nicht eine Wand haben und sagen, okay, ich versuche mal, sie wegzudenken, das geht nicht. Ich versuche gut zu sein, das kannst du versuchen, aber die Wand ist da. Und die bleibt da, die muss weg erstmal, damit du zu Gott näher kommen kannst. Und das hat zur Folge, dass der Mensch so eine bestimmte Sinnlosigkeit im Leben anfängt zu haben. Dass er sich irgendwann fragt, wofür bin ich eigentlich da? Was soll ich überhaupt hier tun? Ist das echt alles im Leben? Und da sind diese Gedanken, die vielleicht nicht sofort im Leben kommen, vielleicht nach einer Zeit, aber die kommen. Und irgendwann sagt man sich, wofür bin ich hier? Heute bin ich da, ich bin wie eine Materie, sagte jemand. Heute warm, morgen schon kalt und tot. Ist das echt alles? Aber er merkt in diesem Moment, wo ich sage, heute da und morgen tot, sagt sich der Mensch, ah, das höre ich so ungern. Der Mensch hat sich an alles gewöhnt, so wirklich fast an alles, aber er hat sich nie an den Tod gewöhnt, komischerweise. Also solange der Mensch da ist, gibt es den Tod. Aber wir haben uns noch nie dran gewöhnt. Warum? Ganz einfach, weil Gott in uns etwas reingelegt hat und die Bibel sagt, die Ewigkeit hat er in uns reingelegt. Der Mensch ist nicht für den Tod geschaffen, sondern geschaffen mit Gott ewig zu leben. Und wenn er von Tod spricht, dann sagt er, ah, das ist nichts für mich. Ja, das stimmt, das ist nichts für dich. Dafür wurdest du nicht gemacht. Gott hat die Ewigkeit in uns reingelegt und wir streben nach mehr, nach immer mit Gott zusammen sein. das nach einem Sinn im Leben verlangt, einfach da. Und hier ist noch eine erstaunliche und wirklich so eine entkleidete Wahrheit, die die Bibel gibt. Bibel schweigt nicht und das Wort Gottes sagt nicht, ach, es wird alles gut, versuch einfach dich ja gut zu fühlen, das wird schon. Nein, die Bibel ist so ehrlich, so geradlinig und das gefällt mir so an dem Wort Gottes. Sie spricht so ehrlich dich an und sagt, weißt du was, du brauchst einen Retter, sonst geht es nicht. Du brauchst jemanden, der dich rausholt. Ja, Gott sieht dieses Dilemma. Er sieht nicht von oben und sagt, was machst du denn jetzt? Nein, er kommt persönlich runter. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst wurdest. Der Gott dieser Welt, der diese Welt geschaffen hat, dem so alles wichtig war, er ist für dich persönlich hier runtergekommen. Für dich. Nicht für alle Menschen. Nein, er ist für dich gekommen. Das ist so wichtig zu verstehen. Er konnte einfach nicht hinsehen, dass du einfach sinnlos und ohne ihn lebst. Er kam persönlich runter. Er schickte nicht irgendeinen Engel, er hat nicht irgendeinen Auftrag den Menschen gegeben, irgendwas gut zu machen, sondern er sagte, ich mache es gut. Ich komme das runter und ich mache das. Das, was der Mensch kaputt gemacht hat damals zwischen Gott und ihm, macht Gott wieder in Ordnung. Aber das kostet Gott was. Es ist nicht so, dass es eine Kleinigkeit ist. Dafür musste er sein Leben geben. Und diese Gefahr muss erkannt werden. Ich und Gott, wir sind getrennt. Und wenn ich ewig leben werde, dann frag dich, wo wirst du leben, wenn du von Gott getrennt bist? Die Bibel sagt, es gibt eine Hölle und die Bibel sagt, es gibt einen Himmel. Und das ist so ehrlich entkleidend. Und wenn du nicht hier mit Gott lebst, warum willst du oder warum wirst du die Ewigkeit mit Gott sein? Aber ich merke immer wieder, dass die Menschen mit dieser Gefahr sehr unterschiedlich umgehen. Sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sagen, ganz echt, wer weiß schon, ob das richtig ist, von dem du da erzählst? Wer weiß das schon? Ich war nicht in Jerusalem und habe Ausgrabungen mitgemacht. Also woher weiß ich, dass das überhaupt wahr ist? Ich werde wahrscheinlich mich drehen und die Menschen drumherum mal fragen. Mein Nachbarn, was er davon hält? Vielleicht mein Lehrer in der Schule? Vielleicht mein Arbeitskollegen? Und dann werde ich mir so ein Ergebnis zusammenschustern. Begeben wir uns nochmal in das Auto von den Jungs. Gehen wir nochmal zurück. Das Gleiche hätten sie doch auch gemacht. Einer hätte sich zum anderen umgedreht und gesagt, hör mal, wir gehen ja gerade unter, aber warst du schon mal in so einem Problem? Nein. Ja, und was ist mit dir? Bist du schon mal untergegangen? Nein. Ja, ganz ehrlich, wieso machen wir uns Sorgen? Wer weiß, ob wir überhaupt untergehen? Wer weiß, ob das überhaupt stimmt, wenn das Auto ins Wasser geht, dass es untergeht? Das sind doch Gerüchte vielleicht. Keiner von uns hat doch diese Erfahrung hier gemacht. Wer weiß, ob das Auto nicht irgendwann vielleicht ab einer bestimmten Tiefe zu einem U-Boot wird? Keiner von uns hat diese Erfahrung doch mitgemacht. Aber egal, was die Jungs da gesagt hätten, das Auto würde trotzdem untergehen. Das hätte sie nicht gerettet, einfach zu sagen, ach, wer weiß, ob das stimmt. Ach, wer weiß, ob diese Erfahrung von uns jemand gemacht hat. Wer allein auf das Rad des anderen sich verlässt, der rechts oder links ist, der steht auf einem ganz, ganz dünnen Eis. Aber es gibt da noch andere Menschen, die anders denken. Sie sagen, naja, es ist ja schon manches schlecht auf dieser Welt, aber dazu sind wir ja aufgerufen, diese Welt besser zu machen. Ja, wir versuchen also so zu tun, als ob die Gefahr gar nicht so groß wäre und versuchen es selber. Wir versuchen selber uns zu helfen. Es sind die Macher dieser Welt, die die Ärmel hochkrempeln und sagen, jetzt geht's los. Also wenn die Welt da meckert, ich werde alles geben, um besser zu sein, um alles rauszuholen. Und es ist gut, dass es teilweise solche Menschen gibt. Aber das wird ihnen persönlich nichts bringen. Gehen wir nochmal zurück zum Auto. Der erste Gedanke, der da war von den Jungs, natürlich, wir müssen hier raus. Wir müssen uns selber helfen. Wir müssen was tun. Da begann einer, die Tür irgendwie aufzumachen, irgendwie rauszukommen, aber der Druck war so stark, das Wasser kam so schnell rein, dass die Tür schnell zuging. Das ging gar nicht. Und das Auto begann weiter zu sinken. Und sie verstanden, also von innen können wir nichts tun. Und ganz ehrlich, das waren nicht solche drei Brecher. Also das waren einfach drei Jungs. Keine Soldaten, keine erfahrenen Rettungsassistenten. Nein, das waren einfach drei Jungs, die gerade das Auto bekamen. Sie schlossen die Tür und sanken weiter. Und es dämmerte ihnen schon langsam, wir brauchen jemanden, der von außen kommt und uns irgendwie hilft. Und es gibt dann noch einen dritten Schlag von Leuten, die mit der Gefahr so umgehen, dass sie sagen, was seid ihr Christen so für negativ? Wieso redet ihr immer alle so schlecht? Es ist doch alles so schön auf dieser Welt. Ich meine, vielleicht sitzt du gerade hier und du bist verliebt und sagst, ha, es ist so toll alles. Und ganz ehrlich, das will ich dir gar nicht nehmen. Das stimmt. Also vieles ist so toll im Leben. Das ist wahr. Und dieses Gefühl ist wahrscheinlich sehr schön. Oder du hast gerade eine Gehaltserhöhung bekommen, klopfst auf dein Portemonnaie und sagst, ach, es ist so gut gerade. Ja, es ist gerade alles sehr gut. Es ist so ein Etappensieg, was du gerade feierst. Und das ist schön. Genieße ihn. Aber gehen wir nochmal zum Auto zurück. Die Jungen sitzen da. Und da hätte doch einer dem anderen gesagt, ganz echt, wieso bist du so traurig, dass wir gerade untergehen? Schau dich um, wie schön es draußen ist. Schau dich um, wie klasse das ist. Und ganz echt, wir gehen nirgendwo anders unter, sondern in so ein Lüneburger Heide, idyllisch, schön drumherum. Und wenn das Wasser nicht so stark plätschern würde, würden wir hören, wie die Vögel zwitschern. Es ist so schön hier. Und ganz echt, wir gehen nicht in einem irgendwie Ostfabrikant unter irgendwo, sondern nein, das ist ein Mercedes, der hier untergeht. Das ist klasse. Wir haben Luxus pur hier, Ledersitze, alles automatisch. Was meckerst du denn? Wir haben es doch echt gut gerade. Wir merken, dass wir es wahrscheinlich trotzdem ihnen nichts bringen. Egal was für ein Fabrikat, egal was für ein Auto, die würden und die sind weiter untergegangen. Das ist ziemlich unsinnig, so zu reden. Es reicht eben nicht einfach zu sagen, ach, das Leben ist doch so schön. Nein, das Problem ist immer noch da. Und das hat keiner weggenommen. Das ändert nichts an dem Problem, dass wir gerade untergehen im Leben. Dass wir mit Gott keine Gemeinschaft haben, dass wir mit Gott nicht reden, dass wir ihn überhaupt nicht erreichen können. Klar, natürlich hast du Probleme und betest ab und zu und sagst, Gott, hilf mir. Und er hilft dir aus Gnade. Aber das hat dein Problem noch nicht gelöst. Das hat es noch nicht gelöst. Weil diese Gemeinschaft, diese Verbindung ist gar nicht stattgefunden. Ganz egal, was für schöne Dinge wir im Leben haben, die sind nur von kurzer Zeit. Und das ändert nichts an der Gefahr, an der Sinnlosigkeit vielleicht. Wir denken ja vielleicht, irgendwann werde ich vor Gott stehen und ich werde verhandeln. Ich werde sagen, ja, aber warte, ich habe so viele Dinge gut gemacht. Ich bin gestern Bahn gefahren. Und ich habe mich hingesetzt und ein Mädchen hat sich so neben hingesetzt, so ein paar Sitze weiter und hat einen Laptop gehabt, hat sich auf die Füße hingestellt und den Fuß auf die Sitze. Und der Schaffner hat das gesehen, knallhart, ist vorbeigekommen und hat gesagt, 40 Euro. Und er hat gesagt, nein, warten Sie, ich habe gerade nur meinen Laptop, 40 Euro. Und sie hat die ganze Zeit, nein, das war ein Zufall, tut mir leid, 40 Euro. Und sie war so fertig und irgendwann, und sie hat die ganze Zeit gesagt, nein, aber es tut mir leid, ich habe nur, und das ging so circa 3 Minuten und ich dachte, was passiert jetzt? Und er so, 40 Euro. Und irgendwann sagt er, na gut, gelbe Karte und ist weitergegangen. Dann dachte ich mir, Glück gehabt, ja? Aber so wird Gott das nicht machen. Er wird nicht sagen, gelbe Karte, gut, na komm rein. Nein, mit Gott kann man nicht verhandeln. Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Und er ist dein Erlöser und er lässt sich nicht verhandeln. Er lässt sich nicht schwindeln und er lässt sich nicht weichkloppen. Du kannst hier und heute Gott um Vergebung bitten und hier und heute gilt das. Aber wenn du vor ihm stehst, dann ist alles getan. Alles ist getan. Du hast alle Chancen genutzt. Und wenn du sie hier nicht genommen hast, dann ist alles vorbei. Dann ist keine gelbe Karte mehr da. Und das muss dir echt bewusst werden. Nicht mir, nicht der Gemeinde tut das gut, es ist für dich, es ist deine Entscheidung zwischen dir und Gott, mehr nicht. Das ist alles. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt Menschen, die feiern so Etappensiege. kleine oder große, und vielleicht gehörst du auch dazu. Vielleicht warst du krank, Wochen, Monate lang, und jetzt durch medizinische Betreuung geht es dir besser und du hast ein paar Jahre dazu gewonnen, und ich freue mich für dich. Ich freue mich, dass es dir gut geht. Aber das wird an dieser Rettung, an dieser Rettungsbedürftigkeit, die du hast, nichts ändern. Wie in diesem sinkenden Auto kann man irgendwann, oder kam dir auf die Idee, merkwürdigerweise sang das Auto nach hinten ja weg, das ist so. Und die kamen auf die Idee und sagten, lasst uns irgendwie gucken. Die Windscheibe hat so Dreher gehabt, die haben das abgedreht und die haben das irgendwie noch geschafft, weil das noch nicht im Wasser war, die Scheibe wegzuklappen. Und die sind aufs Auto draufgeklettert. Das Problem ist, die waren mitten auf dem See, es war tief und einer von ihnen konnte nicht schwimmen. Und sie gingen langsam immer mehr und mehr unter. Damit war das Problem noch nicht gemacht oder geschafft. Die waren ziemlich weit vom Ufer, ziemlich weit vor der ganzen Zivilisation. Die waren irgendwo im Wald, nichts zu sehen. Und die bekamen langsam auch Panik. Es war Winter, es war sehr, sehr kalt. Also alles, was man sich vorstellen kann, haben die abgeräumt. Und der Wagen blieb stecken und sank. Und die Jungs wussten, wir brauchen jemanden. Und irgendwann haben die sich entschlossen, einen auszusuchen. Das war der Ältere, der sollte losschwimmen. Und es war übelst kalt und soll irgendwo Hilfe holen. Irgendwo, irgendwie. Und den einen wollten die nicht alleine lassen. Also blieb der andere. Es dauerte nicht lange und dann kam der andere. Das Auto war 30, 40 Zentimeter noch sozusagen, steckte es aus dem Wasser. Und dann kam der andere angelaufen mit einem Panzer im Gefolge. In der Nähe war eine Kaserne, er lief dahin und hat gesagt, wir brauchen Hilfe, wir gehen unter. Und die Soldaten ließen nicht lange warten, haben das Ding mitgenommen und sind dahin gefahren. Und das ist wirklich so eine Situation, wo ich denke, wir sind so real, genauso drin. Gott teilt uns das mit und sagt, ihr braucht Rettung, ich komme. Ich werde kommen. Es ist nicht so, dass ihr kommen müsst, sondern ihr schreit und ich komme. Ich helfe euch. Aber die Geschichte ging nicht zu Ende. Der Panzer konnte von nirgendwo wirklich drankommen, sondern er fuhr von jeder Seite, nicht jeder Panzer ist für Wasser gedacht, er fuhr von jeder Seite, suchte eine Stelle und irgendwann ging die Luke auf und einer sagt, hey, ich werfe euch so ein Drahtseil zu, mach das vorne fest. Also haben die festgemacht und er hat sie rausgezogen. Den Jungs wurde bewusst, dass sie immer noch an dieser Rettungsbedürftigkeit oder in dieser Rettungsbedürftigkeit da sind und sie müssen diese Rettung annehmen. Also, dass der Panzer kam, das war noch nicht die komplette Rettung. Er musste sie rausholen. Das war die Rettung. Und sie mussten diese Rettung auch annehmen. Nichts anderes ist auch mit uns. Es lohnt sich nicht zu sagen, ach, ich freue mich, dass es einen Gott gibt. Ich freue mich, dass die Bibel von einem Gott spricht und es ist so schön, dass es irgendwo einen Gott gibt. Nein, es ist nicht genug. Der Text sagt, euch ist heute ein Retter geboren. Und das ging natürlich nicht nur den Hirten, das ging auch dir. Und die Frage, die hier uns stellt, ist, bist du bereit, diesen Retter anzunehmen? Bist du bereit, heute diesem Retter zu sagen, ja, ich will, dass du dieses Problem zwischen mir und Gott löst. Ich möchte diese Trennung einfach loswerden. Ich möchte dir ganz nahe sein. Dass in Jesus Christus um Rettung gekommen ist, sagt die Bibel sehr klar und sehr deutlich. Jesus Christus ist gekommen, um dich zu retten. Als Kind geboren, als Mensch oder als Mann gelebt, als Erwachsener ans Kreuz genagelt, für deine Schuld gestorben und auferstanden. Das macht schon deutlich, dass dieser Rettungsakt Gott nicht wirklich so leicht fiel. Es war nicht leicht. Es war nicht einfach so locker und lässig. Nein, das kostete Gott sehr, sehr viel. Und er musste alle Maßnahmen ergreifen, alle, die da sind. Und jetzt hör gut zu, weil du genau für ihn sehr, sehr wichtig bist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Du bist Gott sehr, sehr wichtig. Deswegen kam er. Und wenn wir nochmal zu diesem nassen Auto gehen würden. Der Mann warf den Jungs dieses Seil zu und sagte, macht es fest, ich ziehe euch raus. Ich meine, die Jungs hätten gesagt, ganz echt, wir sind in einem Mercedes. Und dann kommst du mit einem Drahtseil? Wo ist so ein gefedertes Kunststoffding? Da machst du meinen Lack kaputt, vielleicht reißt du noch was raus. Ganz echt, was für eine brutale Rettungsaktion. Was ist das denn? Was für ein harter Weg, den du uns vorschlägst. Und überhaupt, kenne ich dich, den du mich da retten möchtest? Kann ich dir überhaupt vertrauen? Meint ihr, die haben so viele Fragen gestellt? Nein, haben die nicht. Oder, okay, du bist von dem Militär, aber müsste mich nicht ADAC retten? Also du mit deinem Panzer, das ist doch gar nicht, du bist nicht die Fachkraft dafür. Also ich will schon eine qualifizierte Kraft hier haben, die wirklich ausweist und zeigt, sie kann mich retten. Aber die fragen nichts damit. Und dann merken wir schon, das Auto geht ja unter. Oder was hätten sie gesagt? Was? Nur ein Rettungsweg? Du willst mich von da retten? Das ist intolerant. Nur ein Weg? Was ist mit mehr Möglichkeiten? Also ich würde gerne bitten, dass du ein bisschen rumfährst und mir mehrere Vorschläge gibst. Ist schon komisch, ne? Aber in der Zeit, wo ihr das hört, merkt ihr, das sind genau diese Ausreden, die wir Menschen haben. Wie intolerant, nur ein Rettungsweg? Oh, wie brutal, Jesus wird ans Kreuz genagelt? Ja, aber es ist nichts anderes möglich. Es ist nichts anderes da. Es ist brutal, aber Gott geht diesen Weg, weil wir verloren sind. Und dann merken wir, dein Retter macht sich auf den Weg. Die Sünde, von der du sprichst oder von dem wir sprechen, die verdirbt das Herz der Menschen und macht immer härter und härter. Gott kam ganz klein, als ein kleines Kind. Aber er wird irgendwann wiederkommen als König und Retter dieser Welt. Und ich schlage vor und ich wünsche dir sehr, dass du diese Beziehung davor löst, bevor er kommt. Denn dann gibt's keine Verhandlungen mehr. Er muss angenommen werden. Dieser Rettungsweg muss angenommen werden. Und die Bibel sagt, das ist Glaube. Das ist Glaube, das sind keine Werke. Vielleicht denkst du, ja, um Gott zu gefallen, muss ich was tun. Nein, Glaube. Die Bibel sagt, allein der Glaube, allein die Gnade rettet. Nicht deine Werke bringen dich in den Himmel. Nicht die 10 Gebote, die du erstmal einhalten musst, um Gott zu gefallen. Du kannst Gott nicht gefallen. Gott muss dich erstmal freisprechen. Er muss dir vergeben. Und das ist Glaube. Das ist Glaube. Wir dürfen von dem Retter hören und wir dürfen ihn heute persönlich annehmen. Wir dürfen ihn persönlich erfahren. Und weißt du, es ist nicht eine Sache, wo du sagst, ich denke, ich gehe verloren oder ich denke, ich werde gerettet. Nein, wenn du Jesus annimmst, dann sagt die Bibel, dann weißt du es. Dann weißt du, dass du gerettet bist. Es ist eine feste Gewissheit. In 1. Johannes steht, wer den Sohn hat, der weiß, er hat die Gewissheit, er hat das Leben. Sei nicht zu stolz. Das ist der falsche Augenblick. Sei nicht zu hart. Das hat alles keinen Platz gerade. Sondern glaube an das, was das Wort Gottes dir sagt. Und das könnte so aussehen, dass du heute zu Gott betest und sagst, ich verstehe nicht, was alles so drumherum läuft, aber ich glaube, ich verstehe teilweise, dass ich Rettung brauche. Ich brauche etwas. Und so vieles zwischen mir und dir, Gott, ist kaputt gegangen. In meinem Leben ist so viel passiert, was ich falsch gemacht habe. Bitte vergib mir diese Schuld. Das ist so ein kurzes Gebet, aber das bricht diese Wand weg. Gott nimmt sie weg. Er nimmt einen Riesenhammer und löscht diese Wand. Er zertrümmert sie und kommt zu dir. Er schließt dich in seine Arme und dann ist alles wieder anders. Dann hast du Gewissheit, dass du ein Kind Gottes bist. Dann bist du seins. Und niemand, sagte, niemand wird dich aus meinen Armen rausreißen. Ich umarme dich so fest und so stark, dass niemand es schafft. Und du wirst diese Gewissheit haben. Wenn du dabei Hilfe brauchst, wenn du sagst, ich bin mir nicht sicher, wie ich das mache, dann komm auf mich zu und wir beten zusammen. Wir beten zusammen, dass du auf die Seite Gottes kommst, dass Gott dich annimmt. Jesus Christus kam als Retter auf diese Welt. Darum lasst uns freuen. Lasst uns freuen, weil das etwas Herrliches ist, sein Kind zu sein. Lasst uns freuen, weil er unser Gott ist und weil er uns lieb hat. Möge Gott heute dein Herz segnen. Möge Gott dir heute etwas geben, wo du diesen ersten Schritt in seine Richtung wagst und alles in deinem Leben änderst. Wende das an, was heute gesagt wurde, und du wirst sehen, du wirst Freude erlangen und Glück. Aber Glück, was nicht so vergeht nach ein paar Tagen, sondern was hält und was die Gewissheit dir gibt, dass du ein Kind Gottes bist und in den Himmel gehörst. Gott segne dich dabei. Amen.